Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen zur Kultur heute. Zur bundesweiten Spar- und Kürzungspolitik in Berlin und München, da hören Sie hier Beiträge. Und auch zum Protest der regierungskritischen Künstler, nämlich gegen den Regierungspartei. Georgischer Traum. Eine der bekanntesten georgisch-deutschen Dramatikerinnen ist Nino Haratschwili. Und mit ihr wollen wir beginnen und wir wollen hören, was Künstler tun können in dieser Situation. Die georgische Präsidentin Salome Zurabishvili fordert ja Druck auf die Regierung in Tiflis, bittet um Hilfe von der EU. Georgien sei der Stützpfeiler des Westens und Europas in der gesamten Region. Die Parlamentswahl vom November sei komplett manipuliert worden, wobei Moskau die Fäden gezogen habe, so die georgische Präsidentin. Tausende Menschen gehen auf die Straße, um gegen den Kurs der Regierungspartei zu demonstrieren. Sie wollen die Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft. Die Dramatikerin, Schriftstellerin Nino Haratschwili ist in Tiflis geboren und sie ruft jetzt Künstlerinnen und Künstler in Deutschland auf zur Solidarität mit der Protestbewegung. Kurz vor der Sendung habe ich Sie gefragt, Sie sind Dramatikerin, Regisseurin, haben zu einer konzertierten Kunstaktion mehrere Theater aufgerufen. Was haben Sie da vor?
Wir lesen alle den gleichen Text. Das tut auch eine sehr große Schauspielertruppe von verschiedenen Theatern, die alle gerade im Boykott sind in Georgien, in Tbilisi. Und wir alle im deutschsprachigen Raum lesen ebenfalls diesen Monolog. Das wird alles aufgezeichnet und wir montieren das am Ende zu einem Solidaritätsvideo mit den Aufnahmen von den Protesten, zeigen uns damit sozusagen verbunden. Wir zeigen, dass Theater und Kunst eben wichtig sind, dass wir daran glauben, was wir machen, weil zum Beispiel im Propagandastaatssender wurden die Künstler verhöhnt, deren Boykott wurde belächelt nach dem Motto, es sei absolut unwichtig, ob sie jetzt irgendwie auf der Straße stehen oder auf der Bühne. Und ich wollte natürlich, dass diese Aussage annullieren. Jetzt bündeln wir das alles Richtung Wochenende mit einem Filmemacher aus Georgien, Zaza Rusadze, der hier in Berlin lebt, werde ich dann dieses Video, wir werden das dann fertigen.
Frau Haratischvili, Europa, wir brauchen dich, heißt es damit Ausrufezeichen. Unten die Hölle, in der Mitte die Hölle, oben die Hölle, das sind wir. Was ist das für ein Text? Ist das eine Klage, eine chorische Anklage?
Es ist ein Auszug aus einem Stück. Es ist das neueste Stück von mir. Das ist noch nicht uraufgeführt. Das heißt Sacred Monsters. Ich habe das diesen Sommer fertiggestellt. Es ist aus einer tiefen Verzweiflung entstanden, was alles gerade so vor sich geht. Vor allem die Gewalt, die uns alle umgibt, nicht nur in Georgien, sondern vielerorts. Und ich habe mich mit systemischer Gewalt auseinandergesetzt, mit der Hierarchie der Gewalt. Wo fängt es an? Also das nach unten treten, wenn man so will. Das ist ein sehr böser Text, wenn man so will, auch sehr sarkastisch auf eine Art, auch als Provokation gemeint, also als Anregung, was wir mit unserer Zukunft und eben mit den Kindern machen, weil sie sind letztlich immer Opfer in solchen Situationen, Regionen.
Der Tod, euer Besen, heißt es darin, euer Putzlappen wischt alles weg, reinigt, klagt nicht. Die georgische Präsidentin Zurabishvili hat die EU aufgefordert, Sanktionen gegen die prorussische Regierung zu verhängen. Tut Europa zu wenig? Ist das Land zu klein? Was glauben Sie?
Ja, das ist so ein bisschen das Dilemma. Also einerseits, ich kann jetzt nicht sagen, dass Georgien in letzter Zeit unterpräsentiert wäre, zumindest hier in den Medien. Wir lärmen hier alle auch ganz schön. Das ist auch wichtig. Wir dürfen nicht zu einem Hintergrundrauschen werden. Es ist mir klar, die EU ist ein Konglomerat aus verschiedenen Staaten. Es hat sehr viel mit Bürokratie zu tun. Und das hat auch Frau Zurabishvili dann in ihrer Ansprache da gesagt. Das Problem ist, dass während man sich das alles noch überlegt und abwartet und Unterschriften sammelt und die ganze Bürokratie durchläuft, krepieren Menschen im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich bräuchte es für solche Krisensituationen ein externes Management. Und ich würde mir wünschen, zum Beispiel baltische Staaten haben Sanktionen verhängt, unabhängig von der EU, also Sanktionen für Georgian Dream, die Parteimitglieder. Und ich finde, man
das ist die Regierungspartei, die aus der Wahl siegreich hervorgegangen ist, was die Opposition betrifft. Zweifelt.
Richtig, das ist auch die Partei, gegen die alle jetzt demonstrieren, gegen die wir jetzt alle, die wir nicht mehr an der Macht haben wollen, die das Land wieder Richtung Russland zieht, pusht und eigentlich kompletten Willen der Bevölkerung unterwandert und entgegen unserem Wunsch uns Richtung Westeuropa oder überhaupt Richtung EU
ja,
zu entwickeln.
Ja, denn das ist doch der ausdrückliche Wunsch einer Verwestlichung oder andersrum gesagt, nicht in die Klauen oder Fänge der russischen Propaganda zu geraten, wenn ich das richtig sehe. Sie haben mehrfach
Absolut.
Jetzt gesagt, Sie haben mehrfach gesagt, wir machen Lärm. Kann die Kunst nicht nur Lärm, sondern auch Motor von Veränderung sein, indem sie beispielsweise das tut, was Sie tun, also chorische Texte aufhören?
Ich bin nicht naiv genug und idealistisch genug zu glauben, dass Kunst etwas verhindern kann. Also es gibt so viel wunderbare Kunst und so viel Wunderbares, was die Menschheit bislang erschaffen hat. Und es hat trotzdem einen anderen Teil der Menschheit nicht daran gehindert, dass man immer noch Kriege führt oder Gewalt ausübt. Nichtsdestotrotz glaube ich aber an die Macht und die Wirkung der Kunst, weil Kunst kann Dinge anregen, sie kann verändern, sie kann zumindest auf Dinge aufmerksam machen, sie kann unseren Blick schärfen. Und das ist schon die halbe Miete, wenn man so will, weil wir brauchen diesen Lärm, ich wiederhole mich, auf allen Ebenen. Die Solidarität, natürlich muss es in erster Linie die Politik tun, aber auch die menschliche Solidarität ist jetzt wichtig. Die Menschen, die dort jetzt seit 20 Tagen ununterbrochen auf der Straße stehen, brauchen von uns, von hier aus Europa ein Zeichen der Solidarität. Die müssen wissen, sie sind nicht allein, sie sind nicht vergessen. Und es sind so viele Künstler, Kollegen von mir zusammengeschlagen, inhaftiert worden in den letzten Tagen. Und mir war das wirklich ein persönliches Anliegen, ihnen zu zeigen, dass sie eben nicht allein sind.
Sagt die georgisch-deutsche Dramatikerin und Regisseurin Nino Haratischvili. Vom Protest und der Bühnenkunst zur Filmkunst. All we imagine is light. Alles, was wir uns als Licht vorstellen. Das ist das Spielfilmdebüt der indischen Dokumentarfilmerin Payal Kapadia. Die internationale Co-Produktion wurde beim Filmfest von Cannes uraufgeführt. Mit Bollywood hat das nun nichts mit Filmkunst, aber sehr viel zu tun. Und vieles daran ist einzigartig, erstmalig. Grund genug, also unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus zu fragen, was denn bitteschön die große Begeisterung ausgelöst hat, als der Film den großen Preis der Jury in Cannes bekam. Sie waren dabei, Frau Nikodemus. Erklären Sie mir das.
Ja, das ist praktisch. Ne? Ich kann einfach von meiner eigenen Begeisterung ausgehen über diesen Film. Ich meine, es gab ja in den vergangenen Jahren viele indische Filme, in denen überall die indische Wirklichkeit im Vordergrund stand, eben vor allem das rigide Klassensystem, das Kastensystem im Mittelpunkt stand. Aber hier kam eben plötzlich noch was anderes auf die Leinwand. Erstmal eine ausschließlich weibliche Perspektive, also der Alltag und das Leben und die Liebe und die Arbeit dreier Frauen, die alle drei in einem Krankenhaus arbeiten. Die WG-Genossinnen Prabha und Anu, das sind Krankenschwestern, und die ältere Parvati als Köchin. Und dieser Film hat eben was Herzerwärmendes. Diese Krankenhausszenen, die erinnern auch ein bisschen an Emergency Room. Ich meine das überhaupt nicht abwertend. Ich war ein großer Fan von Emergency Room. Und zugleich erlebt man hier aber auch eine gesellschaftliche Wirklichkeit, die gelinde gesagt nicht auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten ist. Und zugleich gibt es eben auch ein hoffnungsvolles, utopisches Element. Also in All We Can Imagine As Light kommen wirklich drei Schicksale in Bewegung, kann man sagen.
Es geht um Nähe und Ferne, krank und gesund, Frauen, Freundschaft, Herzklopfen, buchstäblich, denn die hören sich mit dem Stethoskop ab, Megacity, Mikroherzen, arrangierte Hochzeiten, viel Sehnsucht. Was treibt denn diese Frauen, diese Heldinnen um und was erfahren wir über die indische Gesellschaft, Frau Nikodemus?
Na, zum einen erfahren wir natürlich sehr viel über dieses Land und zunächst mal über den Schauplatz, auch Mumbai, weil der Film zeigt eben Bilder eines Molochs zum Beginn und dokumentarische Stimmen von Menschen aus der Provinz, die erzählen erstmal, weshalb sie in diesen Moloch gekommen sind, also für die Arbeit, um der Armut in der Provinz zu entkommen. Und dann gleiten die Bilder in den Spielfilm, in die Fiktion hinein. Und da begegnen wir eben dieser gewissenhaften Krankenschwester Prabha, die wurde zwangsverheiratet. Sie hat schon lange nichts mehr von ihrem Ehemann gehört.
Seit
der lebt in Deutschland.
Jahr, genau.
Genau, ja, ist nicht so schön. Es ist keine so funktionierende Ehe, würde man sagen. Aber es gibt einen Arzt, der macht ihr schüchterne Avancen. Das ist so ein bisschen das Emergency Room Element. Er schenkt ihr Süßigkeiten und Geschichten. Und ihre WG-Genossin, die ist eine abenteuerlustige Anu, heißt die, die verschreibt Patientinnen hilfsbereit und mutig die Pille. Und sie ist Hindi und liebt einen Moslem, was als Paarkonstellation eigentlich unmöglich ist in Indien. Und dann gibt es eben noch die dritte im Bunde. Parvati heißt die, die wird gerade von Spekulanten aus ihrer Wohnung geworfen. Und das ist die Lage, also eine richtig schöne Portion Schlamassel und Liebe und Freundschaft. Und das wird eben sehr fließend und unmittelbar inszeniert.
Ich möchte ja die Begeisterung und die Gefühle ihres Herzens nicht anzweifeln von Nikodemus, aber mehr und weil zwei Frauen auf der Suche nach Glück und Zukunft, ist das nicht ein bisschen viel Exotik? Sind Sie da einem Märchen erlegen?
Es ist überhaupt keine Exotik, es ist immer die Frage, von welchem Standpunkt man aus so einer Erzählung betrachtet. Ich fand, dass dieser Film eine große Poesie auch hat, die eben auch vieles transzendiert. Also es gibt wunderbare Lichtwechsel, Stimmungswechsel. Zum Beispiel ist das Licht im Krankenhaus neonkalt, aber der Blick der Regisseurin ist eben voller Wärme. Und in den Wohnungen ist es richtig schummrig. Aber die Frauen, die haben eben eine ganz große Energie, die sie zusammenhält. Ja, und dann macht der Film nochmal einen Shift. Die ältere Parvati, die zieht zurück in ihr Heimatdorf ans Meer. Und da besuchen ihre beiden Freundinnen sie und dieser Meereshimmel und die Natur, die geben eben diesen drei Heldinnen nochmal einen ganz anderen Rückhalt und Schwung. Also ich finde, das ist überhaupt nicht zu viel, sondern in diesem Dorf am Meer, da ja, stehen drei Frauen, kann man wirklich sagen, in einem anderen Licht.
Das ist ja nicht nur ein poetischer Titel, das ist ja auch ein Fingerzeig. Der Film lebt gar nicht so sehr, glaube ich, von den Dialogen, sondern wirklich, wie Sie sagen, von den Stimmungen und Bildern. Insgesamt ein, ja, ich bin fast versucht zu sagen, ein Weihnachtsfilm, ein poetischer Film.
Zutiefst poetisch, auch utopisch, aber auch sehr wirklichkeitsnah. Man kann aber sagen, das Weihnachtliche, wenn Sie schon so sagen, ja, man kann schon sagen, dass hier auf einer Ebene dann irgendwann auch Liebe, Sehnsüchte in den Vordergrund treten. Und ich muss auch sagen, ganz grundsätzlich als Filmkritikerin, ich meine, all we imagine as light, ich meine, alles, was wir uns als Licht vorstellen, das ist natürlich auch das Kino. Also das Kino, das als Licht auf die Leinwand fällt und hier eben drei sehr berührende Heldinnen zum Leben erwecken kann. Das ist, kann man weihnachtlich nennen, das ist einfach großartig.
Ja, da kann man nicht mehr viel zu sagen. Payal Kapadia heißt die Filmerin, die dieses Spielfilmdebüt vorgelegt hat. Und Katja Nikodemus hat mit uns über diesen Film gesprochen. All we imagine as light. Wir kommen zu sehr handfesten, sehr unpoetischen, prosaischen Verhältnissen. Nicht nur in Berlin muss die Kultur sparen. Auch die bayerische Landeshauptstadt München im Freie Kulturstadt Bayern schnallt den Gürtel enger. 15 Millionen Euro Kürzungen sind beschlossen. Gekürzt wird bei den städtischen Kulturtempeln und renommierten Häusern wie dem Lehnbachhaus, den Kammerspielen, dem Volkstheater. Und für die freie Szene gibt es eine Nullrunde, was für ein Geschenk zu Weihnachten. Was das für die Kulturinstitutionen bedeutet, dem ist der Kollege Tobias Krone nachgegangen.
9% am Münchner Gesamthaushalt. So viel muss die Münchner Kultur im kommenden Jahr einsparen. Und das, obwohl sie anteilig nur mit 3% gefördert wird. Ein deutliches Ungleichgewicht zulasten der Kultur. Das rühre daher, so Anton Biebel, Kulturreferent der Stadt München,
weil die Leistungen von Kunst und Kultur freiwillige Leistungen sind.
Also keine gesetzlichen Pflichtaufgaben, wie zum Beispiel der Straßenbau. Einem Kulturreferenten seien da die Hände gebunden. Insgesamt müsse die Kulturszene im kommenden Jahr mit 15 Millionen Euro weniger auskommen. Betroffen sind sowohl freie Initiativen als auch städtische Betriebe wie das Kinder- und Jugendtheater Schauburg.
Das ist auch ein bisschen schwierig, weil viele Mittel sind ja festgebunden. Wir haben Betriebskosten, Strom, Heizung, alles mögliche, Mieten. Und dann haben wir natürlich Personalkosten. Und das ist ja auch erstmal engagiert, meistens für mehrere Jahre oder auch in unbefristeten Verträgen.
Andrea Gronemeyer leitet das Kinder- und Jugendtheater, das im kommenden Jahr 10% sparen muss.
Dann gibt es noch den freien künstlerischen Etat. Das ist das einzige Geld, wo wir richtig sparen können, weil es nicht fest gebunden ist, sondern pro Saison ausgegeben wird für Bühnenbilder, für Gastregisseure oder Regisseurinnen, für solche Dinge. Und das ist natürlich bitter, wenn wir an sozusagen dem Kern sparen müssen.
Bevor es aber an den Kern geht, wird die Schauburg Rücklagen, zum Beispiel für die eigentlich anstehende Digitalisierung, umwidmen. Und das Theater wird Schulden machen, um den schon längst geplanten Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Ähnliches planen das Volkstheater, das 1,5 Millionen weniger bekommt, und die Kammerspiele, die mit 2,1 Millionen weniger leben müssen. Anton Biebel betont, er spare verstärkt bei den städtischen Häusern, um die freie Szene zu verschonen. Das allerdings sei auch das Mindeste, meint Daniel Sponsel vom Dogfest München.
Bei der freien Szene gibt es überhaupt keine Rücklagen. Deswegen ist die Ausnahme jetzt von den Kürzungen existenziell für viele der Player in der freien Szene.
Mit 500.000 Euro jährlicher Zuwendung ist das Dogfest schon ein mittelgroßer Kulturbetrieb der freien Szene. Das Filmfestival, bekannt für anspruchsvolle Dokumentarfilme, ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Bei der kommenden Ausgabe werden wohl manche Veranstaltungen gestrichen werden müssen. Indirekt ist das Dogfest nämlich von den Sparmaßnahmen durchaus betroffen. Zum einen, weil die Fördermittel trotz Inflation nicht steigen werden. Zum anderen zwängen die Sparmaßnahmen städtische Veranstaltungsorte dazu, dem Dogfest für seine Veranstaltungen höhere Saalmieten zu berechnen. Doch nicht nur die prestigereiche Innenstadtkultur muss sparen. Das zeigt ein Blick auf die Münchner Peripherie. Neuperlach ist eine von zwei Großwohnsiedlungen mit eher schwacher Einkommensstruktur. Der Verein Kulturbund bringt Musiker dorthin, Improvisationstheater und auch Kunstausstellungen. Seit dem Ende der Pandemie kämpft der Verein darum, sein Publikum zurückzugewinnen. Doch die versprochene Stelle einer Pressesprecherin, die wieder für mehr Sichtbarkeit im Viertel sorgen sollte, bezahlt die Stadt nun doch nicht, wie Baha Auer von Kulturbund erklärt.
Es wird so lapidar gesagt, ja, man muss halt die Ticketpreise erhöhen. Das ist nicht wie in der freien Wirtschaft. In einem Kulturzentrum ist es ja auch so, dass wir Kleinkunst eher anbieten. Weil wir merken auch schon, 10 Euro könnte auch manchmal zu viel sein.
Bei uns sind halt die Vorläufe auch entsprechend lange. Wir können nicht immer nur aufs nächste Jahr reagieren, sondern wir müssen jetzt planen für 26, 27. Und da wird es dann sicherlich am Programm Veränderungen geben.
Michael Burs von der gediegenen Villa Stuck, einem städtischen Museum für zeitgenössische Kunst. Budget etwa 5 Millionen Euro, von denen er jetzt ein gutes Sechstel einsparen muss.
Das kann eine Ausstellung weniger sein, das kann eine Ausstellung sein, die dann einfach mal 5, 6 Monate läuft.
Die Kulturszene, so Michael Burs, müsse sich langfristig auf Kürzungen einstellen. Deshalb engagiere er sich für einen Kulturbeirat, der die Interessen aller Münchner Betriebe lauter artikuliere. Andrea Gronemeyer vom Kindertheater dagegen hofft, dass die Kürzungen einmalig bleiben.
Wenn diese Kürzungen bestehen bleiben, dann bin ich wirklich ratlos. Ich kann sie so nicht dauerhaft umsetzen. Vielleicht einmalig, aber nicht dauerhaft.
Auch die Münchner Kultur muss sparen. Ein Beitrag von Tobias Krone war das. Kultur, das ist eben nicht nur der geistige und künstlerische Schmierstoff einer Gesellschaft, gleichzeitig der Sand im Getriebe der Gewohnheiten, keine Subvention, sondern Investition und das Kapital einer Kommune im eigentlichen und auch im übertragenen Sinne. Darum ist die Spar- und Kürzungspolitik des Berliner Senats hinsichtlich des Kulturetats nicht nur eine Sache der Bundeshauptstadt. Sie hat auch Signalwirkung für die Wertschätzung der Künste und Künstler und für die Praxis anderer Kommunen. Millionenschwere Kürzungen im Berliner Kulturetat, ein befürchteter Baustopp bei der komischen Oper, der erstmal vom Tisch sein soll, aber noch ungeklärt ist, wo das Geld herkommen soll. Insgesamt muss die Kultur in Berlin im Haushalt rund 130 Millionen einsparen. Die Kulturbranche, die schon seit Wochen gegen die Kürzungen mobil macht, äußerte sich heute bestürzt über den Parlamentsbeschluss. Im Fokus der Kritik steht der amtierende Kultursenator Joe Cialo. Anmerkungen dazu aus dem Berliner Hauptstadtstudio von Claudia van Laak.
So schnell hat noch kein Kulturpolitiker das Vertrauen von Intendanten, Regisseurinnen, von Musikern und Tänzerinnen, Museumsdirektorinnen und Kulturmanagern verspielt. Gerade einmal 4 Wochen hat es gedauert. Das dürfte eine Rekordzeit sein. Herzlichen Glückwunsch, Joe Cialo. Es fing an mit einer ominösen Liste, auf der haarklein vermerkt war, wer und was in kürzester Zeit abgewickelt und aufgelöst werden sollte. Der eintrittsfreie Museumssonntag spart auf einen Schlag 2 Millionen Euro. Der Ausstieg Berlins aus dem Humboldt-Forum spart 3,6 Millionen. Das geht gar nicht? Egal. Das Deutsche Theater minus 3 Millionen. Dann sind die Pleite? Macht nichts. Diese Liste ließe sich endlos fortsetzen. Wer sie aufgestellt hat, hat nicht die geringste Ahnung von Kultur. Aber was hat der zuständige CDU-Kultursenator gemacht, als die Haushälter und Fraktionsspitzen von CDU und SPD diese Liste aufstellten? Vermutlich prestigeträchtige Veranstaltungen, Preisverleihungen und Premieren besucht und anschließend coole, inhaltsleere Insta-Reels gepostet. Und als der frühere Musikmanager auf seine politische Verantwortung hingewiesen wurde, schob er die weiter Richtung Senat, verwies auf die Prioritäten der schwarz-roten Koalition, die, leider, leider, nicht bei der Kultur lägen. Joe Cialo hat seine ureigenen Aufgaben so stark vernachlässigt, dass andere einspringen mussten, um das Schlimmste zu verhindern. Wie sagte ein bekennender Schlagerfan und einflussreicher Sozialdemokrat hinter vorgehaltener Hand? Dass ich mal zu einem Kulturlobbyisten werden würde, hätte ich auch nicht gedacht. Das Gleiche gilt für den regierenden Bürgermeister Kai Wegner, CDU, ebenfalls bekennender Fan von Helene Fischer und eher selten Premierengast in der Schaubühne. Ob Kai Wegner den Wert von Kultur erkannt hat, das bleibt sein Geheimnis. Allerdings verfügt er über politischen Instinkt. Und der hat ihm gesagt, dass die Hauptstadt einen gewaltigen Imageverlust erleidet, sollten die Kürzungen 1:1 umgesetzt werden. Deshalb lud er kurzerhand Intendanten, Museumsdirektorinnen und andere ein. Der Kulturhaushalt wurde daraufhin noch einmal leicht umgeschichtet. Heute in seiner Regierungserklärung sprach Kai Wegner nun davon, das Vertrauen wiederherstellen zu wollen und die Strahlkraft der Berliner Kultur zu sichern. Die Sanierung der Komischen Oper werde nun doch nicht gestoppt, hieß es auch noch vom regierenden Bürgermeister. Wo das Geld dafür herkommen soll, sagte er nicht. Nur wenig später stimmte das Abgeordnetenhaus dem vorher vereinbarten Sparhaushalt zu und damit auch der Streichung von 10 Millionen Euro für die Sanierung der Komischen Oper. Trotz der vorherigen Ankündigung des regierenden Bürgermeisters. Vertrauen wiederherstellen sieht anders aus,
meint Claudia van Laak. Auch in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker geht es um die Berliner Sparpläne.
Ja, die Berliner Volksbühne klagt, dass ihr Etat um 2 Millionen Euro gekürzt werden soll. Das sei ein im Vergleich mit anderen Häusern unverhältnismäßiger Einschnitt, schreibt das Theater. Und es sei unverständlich, dass die Berliner Kulturpolitik diesen substanziellen Kahlschlag an der Ostikone des Sprechtheaters stillschweigend akzeptiere. Die massive Budgetkürzung müsste nun wohl durch die Streichung von Neuinszenierungen und Stellen sowie durch höhere Ticketpreise ausgeglichen werden. Ähnliches gilt für die Tanzkompanie Sascha Walz & Guests. Die Kürzung ihres Etats um 200.000 Euro führen dazu, dass es im nächsten Jahr weder eine neue Produktion noch eine größere Wiederaufnahme geben wird, erklärt das Ensemble. Sollte der Etat 2026 nicht wieder angehoben werden, sieht sich die renommierte Kompanie in ihrer Existenz bedroht. Der Wiener Entertainer Hermes Fettberg ist tot. In den letzten Jahren meldete er sich nur noch mit einer Kolumne im österreichischen Falter zu Wort. In den 90er Jahren dagegen war er quasi omnipräsent.
Ein Mann, den ich grandios finde. Für mich ein Gesamtkunstwerk. Jemand, den es bisher in dieser Form im Fernsehen noch nicht gab.
Ja, so Harald Schmidt. Mit Wiener Schmäh und verstörender Schamlosigkeit moderierte Fettberg seine Show Fettbergs nette Leid und erzielte sensationell hohe Einschaltquoten. Er verblüffte durch philosophischen Witz und völlige Tabulosigkeit im Umgang mit seinem eigenen, um die 150 Kilogramm schweren Körper, den er selbst auch als fleischgewordenen Affront gegen gängige Schönheitsideale begriff.
Das ist ja die größte Attacke auf die Welt des Fernsehens, denn Sie sind ja die, die die Ästhetik predigen und ich habe Gott sei Dank jetzt einen Körper, der diesen Gesetzen nicht entspricht und kann daher ein gutes Match gegen Sie führen.
Jetzt ist der bekennende Sadomasochist, oft aber auch überraschend intellektuelle und poetische Exzentriker Fettberg mit 72 Jahren in Wien gestorben, eine einzigartige Kultfigur. Und auch diese samtige Stimme werden wir vermissen.
Nichts beweist, dass am Tunnel etwas nicht in Ordnung ist. Außer natürlich, dass er nicht aufhört.
Der Schauspieler Matthias Ponier, hier mit einem Satz aus einer Dürrenmatt-Erzählung. Eine große Stimme, auch hier im Deutschlandfunk oft zu hören. Gerade lange Texte bekamen durch den behutsamen Ponier-Sound die gewünschte soghafte Atmosphäre. In mehr als 1000 Hörspielen hat er mitgewirkt, von Fontane über Kafka bis Tolkiens Herr der Ringe. In den 70er und 80er Jahren stand er auch vor der Kamera, spielte attraktive Nebenfiguren in Fernsehkrimis wie Tatort oder Derrick. Anfang Dezember ist Matthias Ponier mit 84 Jahren gestorben. Das Museum Folkwang ist schon ziemlich nah dran am Grünen Museum. Die Gebäudetechnik nutzt für die Stromversorgung eine hauseigene Photovoltaikanlage. Dach und Außenflächen sind mit insektenfreundlichen Pflanzen begrünt. Und gestern hat nun der Rat der Stadt Essen beschlossen, auch noch in eine moderne Wärmepumpentechnologie zu investieren. Damit verzichtet Folkwang vollständig auf fossile Brennstoffe und wird zu 100% aus erneuerbaren Energien betrieben. Ein grünes Role Model also unter den Museen. Und jetzt noch eine Personalie. Die renommierten internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen bekommen eine neue Leitung. Schon ab Januar übernimmt eine Doppelspitze aus der Filmkuratorin und Autorin Madeleine Bernstorff und der Geschäftsführerin Susanne Pollheim.
Die Kulturmeldungen waren das mit Nicole Strecker. Am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute, für Ihr Interesse daran dankt Michael Köhler. Nach den Informationen, nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Ein Thema dort sind die Reaktionen nach dem Pellico-Urteil in Frankreich. Ihnen einen guten Abend.